Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Aktuell seid ihr auf Tour, die Tour ist noch ganz frisch, am Mittwoch ging es los. Seid ihr auch noch frisch und unverbraucht?
Ja, so ungefähr. Also dadurch, dass wir unsere Tochter mit auf Tour haben, müssen wir immer sehr, sehr früh aufstehen, aber es geht.
Oha, ein ganzer Familienbetrieb sozusagen auf Tour.
Mhm. Ja.
Hippie-mäßig.
Der Klassiker ist ja immer mit so einer Erkältung zum Tourstart zu kommen. Ist ja jetzt bei dem Wetter auch nicht so unwahrscheinlich. Ihr seid noch fit?
Ja, auf jeden Fall. Also so, ich war ja davor mit Nautist auf Tour extrem erkältet, hatte kaum Stimme und so. Und jetzt geht's wieder. Also bei mir ist alles bestens eigentlich.
Habt ihr irgendwie ein Geheimrezept auf Tour, wie man am besten nicht krank wird?
Das Geheimrezept bei mir war Nasendusche, aber jetzt habe ich keine Zeit mehr dafür.
Ach, bei mir ist nicht so viel an Gesundheit denken, dann geht's eigentlich meistens.
Ihr solltet am Samstag eigentlich in Bremen spielen. Das Konzert wurde abgesagt wegen des DFB-Pokalfinales. Ist das nicht schon symbolisch irgendwie, wie schlecht es um die deutsche Musikszene, um die deutsche Musiklandschaft steht?
Naja, das hat ja eher mit dem Fußball zu tun. Vor allem das Ding ist ja, Werder wird sowieso verlieren. Wir sind dann praktisch auch noch schuld, weil FC Bayern und so. Ich fand's im Nachhinein, muss ich sagen, fand ich es ein bisschen komisch, dass das Konzert abgesagt wurde, weil ich bin dann auch so fußballunkundig praktisch davon ausgegangen, dass das Spiel in Bremen stattfindet und dass dann total die Aufruhr auf den Straßen ist oder was weiß ich. Aber es findet ja in Berlin statt und im Grunde habe ich dann gedacht, naja, also so wahnsinnig überschneiden sich wahrscheinlich nicht jetzt Lalipuna-Hörer und Werder-Fans, aber vielleicht war einfach der Veranstalter, vielleicht wollte er einfach nach Berlin fahren, das vermute ich irgendwie.
Ja, er selber hat keine Lust gehabt, das war es wahrscheinlich. Ansonsten kommt ihr ganz gut rum, ihr spielt unter anderem in Belgien, Frankreich, Italien. Gibt es da irgendwelche Präferenzen, wo ihr am liebsten seid?
Also es hört sich jetzt total großkotzig an, aber am liebsten fahre ich nach Japan, muss ich echt sagen.
Ach so.
Ja, das ist einfach total toll und total anders und ich bin echt dankbar, dass ich das machen kann, mit der Musik dahin zu kommen.
Was ist in Japan so anders und toll?
Das ist einfach total, also so wie es immer im Klischee ist, ist es einfach total, man kriegt so einen totalen Flash, also als Europäer da. Das ist schon echt anders.
Ich hatte irgendwie schon immer den Eindruck, dass Lalipuna eine der Bands ist, die im Ausland irgendwie stärker wahrgenommen wird als hierzulande. Also kurze Anekdote dazu. Ich war vor ein paar Jahren mal in London im Urlaub und da war in fast jedem Plattenladen war im Schaufenster eine No-Twist und eine Lalipuna-Platte. Ist das nur mein persönlicher Eindruck oder habt ihr selber auch dieses Empfinden, dass irgendwie im Ausland da zum Beispiel die neue Lalipuna-Platte, da gab es ja auch massenhaft Erwähnungen in amerikanischen und englischen Blogs, Pitchfork und so weiter. Wie empfindet ihr das?
Ich habe das auch so empfunden ab diesem, ab dieser musikalischen Entwicklung, dieses, was dann Indie-Tronic getauft wurde, wie du auch schon erwähnt hast, gab es im Ausland sehr viel Resonanz auf so Vertreter der Musik. Uns auch. Und es ist so, in Deutschland ist halt oft so wiederum so, sind andere Trends als dann in anderen Ländern, wo irgendwie so dann halt das Deutsche, also quasi die deutsche Musikentwicklung oder diese im Ausland für typisch deutsch halten, also eben elektronische Musik in Verbindung mit Pop, was halt so von Kraftwerk angefangen da sehr wichtig war, oder sehr, sehr repetitive Sachen, so, die halt so aus dem Krautrock quasi noch kommen, sind halt sehr interessanter als hier im Endeffekt. Und das ist, glaube ich, jetzt so meine Erklärung, warum oft dann da einfach auch mehr Aufmerksamkeit ist, während hier halt dann wiederum oft irgendwie ganz andere Sachen, da hören sich die Leute halt dann, also sind die Journalisten zumindest dann halt eher bei irgendwelche Grime-Spielarten aus Südlondon oder was weiß ich, die ja da gerade total hip sind.
Keine Ahnung. Aber Weilheim ging schon immer richtig gut im Ausland irgendwie, ne?
Ja, es ist auch so, es schwankt so hin und her, aber es ist so, es gibt auf jeden Fall eigentlich in vielen Ländern Leute, die das alles mitverfolgen und die dann auch auf die Konzerte kommen und das alles schon lange kennen und das freut einen natürlich extrem. Wenn da auch so, man fährt sehr, sehr weit und dann kommt man zu Leuten, die das alles kennen und die Stücke kennen und die ganzen Bands kennen und teilweise besser schon wie wir irgendwie die ganzen einzelnen Nebenprojekte und wer mit wem und was und wie und so.
Kommen wir mal auf euer neues Album zu sprechen. Our Inventions ist jetzt seit gut einem Monat draußen. Wie ist die Resonanz bisher?
Also die Resonanz ist gut. Also wir kriegen praktisch zwei Arten von Reaktionen. Entweder es gefällt den Leuten oder es gefällt ihnen praktisch nicht, weil es so klingt wie immer praktisch so. Dann kommt halt so, Indie-Tronic, das war doch mal vor 100 Jahren oder so. Es ist einfach, man wird halt dann, also was praktisch früher sozusagen irgendwie gut war, ist jetzt halt so eine Art Schimpfwort geworden, als ist ja schon lang her und vielleicht auch so ein bisschen überholt. Und mal, dann kann ich halt immer nur sagen, es ist, die Mischung ist halt so und das ist praktisch in dem Projekt so angelegt und ich bin jetzt nicht totaler Fan von dem Wort Indie-Tronic irgendwie, aber ich komme damit klar.
Mich würde mal interessieren, wie Lalipuna an ihren Songs arbeiten. Also ich habe da so ein Bild im Kopf, das zugegebenermaßen von dieser von diesem Doku-Film über The Notefist, über Neon Golden geprägt ist. Kann man sich das bei euch ähnlich vorstellen, dass ihr da stundenlang im Studio sitzt und dann ewig ausdiskutiert, ah, hier diese Bassdrum, da müssten wir nochmal einen Kompressor drüber jagen oder die schicken wir jetzt nochmal durch den Raum? Oder ist das ähnlich perfektionistisch so, dieses Herangehen, die Herangehensweise an Lalipuna-Songs?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist so, war jetzt bei den letzten beiden Platten ähnlich. Also es ist so, es gibt eine, würde ich sagen, andere Ausrichtung von den klanglichen Quellen, von den Instrumenten. Also es ist sehr viel elektronischer. Also auf der neuen Platte ist eigentlich wirklich der allergrößte Teil ist elektronisch oder kommt von Samples, von irgendwelchen, vor allem Keyboards und Drumcomputern und sowas. Aber die Herangehensweise war jetzt bei den letzten beiden Platten auf jeden Fall sehr ähnlich. Also sehr genau, sehr lange immer so ins Detail geguckt, wie macht man was. Bloß das bei Lalipuna ist wiederum, ist Valerie im Endeffekt dann die, quasi die, so die letzte Instanz, würde ich jetzt mal sagen.
Die Entscheiderin.
Bei jeder Band gibt es halt dann so quasi so, ja.
Einer, der mal auf den Tisch haut und dann sagt, so machen wir es jetzt.
Genau,
und das ist
jetzt reicht's.
Vorbei. Was mir im Vergleich zu älteren Lalipuna-Stücken so aufgefallen ist, die Gitarre ist fast ganz verschwunden. Bewusste Entscheidung, wolltet ihr elektronischer werden?
Ja, das war ganz klar. Also wir hatten jetzt eine wirklich sehr, sehr lange Pause und es wäre einfach komisch gewesen, irgendwie genau da weiterzumachen. Und dann war schon einfach für uns alle einfach klar, dass praktisch von diesen gitarrenorientierteren, bandorientierteren Sachen, dass man davon weggeht.
Es gibt auf einem Stück eine schöne Textzeile, die möchte ich kurz zitieren. The birds in the trees singing our mobile melodies. Ich weiß, dass das auf einen Wissensartikel in der Süddeutschen zurückgeht. Valerie, kannst du unseren Hörern noch mal kurz erklären, worum es da genau geht?
Ja, es war einfach, wie gesagt, das in der Süddeutschen kommen immer, ehrlich gesagt, auch immer mal wieder solche Meldungen, wie einfach der Mensch praktisch in die Umwelt ja eingreift. Und das war einfach so ein Beispiel, dass eben die Vögel tatsächlich anfangen, Handymelodien zu pfeifen, was sich wahrscheinlich inzwischen wieder erübrigt hat, weil ja jeder irgendwie individuelle Handymelodien hat. Aber zu einer bestimmten Zeit gab es eben nur ein bestimmtes Spektrum und das haben die einfach in ihr Repertoire aufgenommen. Und das fand ich einfach eine Wahnsinnsmeldung. Also so, ich meine, es zeigt halt im Kleinen, wie es praktisch im Großen ist.
Dazu fällt mir Folgendes ein. Wir hatten hier auf Detektor FM neulich ein Interview mit einem Lärmforscher, der meinte, dass die Vögel, die in den Städten leben, im Schnitt um 10 Dezibel lauter zwitschern als die Vögel auf dem Land. Du hast schon gewusst.
Ja, ich lese all diese Vögelnachrichten, lese ich irgendwie auch die von diesen schlauen Krähen oder so, die irgendwie das Zeug fallen lassen an der Ampel und warten, dass ein Auto drüber fährt. Und das dann essen, ist also so Nüsse oder so halt.
Oder nach den, die nach den Straßen
fliegen. Oder die fliegen dann nach den Straßen nicht mehr, obwohl sie ja eigentlich, sie richten sich praktisch nach den Straßen auf der Erde, obwohl sie ja in der Luft fliegen könnten, wie sie wollen. Also das sind die ganzen Vögelnachrichten.
Also halten wir fest, den Vögeln geht's nicht so gut in unserer modernen Welt. Ihr werdet immer in einem Atemzug mit der Weilheim-Szene genannt, ist ja klar, ihr seid personell, musikalisch eng mit Bands wie The Notefist oder Mist John Soda verbandelt. Ihr lebt aber mittlerweile alle in München, richtig?
Ja, tatsächlich, ja.
Und alle in München, genau.
Nun würde ich mal unterstellen, dass es in der Weilheim-Szene schon immer diese, ich sag mal, Ideologie gab, die Musik steht deutlich über dem Kommerz. Wie fühlt man sich denn dann so als Weilheimer in München? Wie passt das zusammen?
Man hat da schon mit zu kämpfen, auf jeden Fall, mit irgendwie diesem Reichtum von München, wobei es natürlich auch Vorteile birgt. Es ist eine Stadt, die sehr ruhig ist und wenig Kriminalität hat, muss man eben auch dann als Vorteil sozusagen sehen. Aber Underground-Szene ist tatsächlich wahnsinnig schwierig in München.
Gibt es überhaupt eine Art Musikszene, die euch interessiert in München?
Ja. Also es ist
es gibt eben viel elektronische Musik, die sehr interessant ist, so Goma Records und solche Sachen.
Ja, und es gibt auch einfach Veranstalter, die trotzdem, auch wenn im schlechtesten Fall einfach 6 Leute dastehen, trotzdem die Konzerte veranstalten, gibt es auch.
Und nicht gleich absagen, wenn das DFB-Pokalfinale stattfindet.
Ja, genau.
Wahrscheinlich ist es dann nicht so, dass jeder jeden kennt, wie es vielleicht in Weilheim war. Vermisst man das da manchmal in München?
Aber es ist in München sehr ähnlich wie in Weilheim. Im Endeffekt ist es wirklich eine große Kleinstadt. Also es ist sehr übersichtlich, was auch irgendwie ganz, ganz, ganz lustig ist. Also es ist sehr, es ist in gewisser Weise sehr konservativ, sehr übersichtlich und sehr, in gewisser Weise auch langweilig. Ist jetzt nicht so, also jetzt in keinem Vergleich so viel los wie in anderen Großstädten in Deutschland. Berlin schon gar nicht, aber auch Hamburg oder solche Sachen. Aber in gewisser Weise kann man tatsächlich, wenn man eine Veranstaltung macht, dann ist es auch, dann kommen auch viele Leute und so. Und dann die Leute, die man kennt und so, es ist alles so sehr family-mäßig. Es gab einen Club, der hieß Club 2 oder einen Veranstaltungsort, der wirklich sehr genial war und sehr wichtig für München. Und die den betrieben haben, die machen jetzt immer noch Konzerte. Wenn wir in München spielen, machen wir auch immer mit den Konzerten. Und das hat sich jetzt auf verschiedene Orte verlagert. Und es ist schon so ein Magnet oder so ein Anziehungspunkt für alle möglichen Leute, die halt sich für so eine Art von Musik oder überhaupt für eine andere Kultur quasi interessieren in München und es dann schon auch, die bewegen wirklich was, obwohl wirklich, also die wirklich damit kämpfen, dass viele Bands gar nicht mehr nach München kommen teilweise und wenn sie kommen und die das veranstalten, dann wirklich im Gegensatz zu Berlin jetzt nicht 100 Leute da stehen, sondern 10 oder so, aber die machen das immer weiter und es für München sehr wichtig.
Ihr macht Lalipuna jetzt schon eine ganz schön lange Zeit. 1998 ging es los. Mal so rückblickend für jemanden, der so lange dabei ist. Was hat sich für euch verändert im Musikerdasein in all den Jahren?
Ja, es hat sich schon, klar, es hat sich enorm verändert, einfach durch das Internet. Und das hat schon auch irgendwie Auswirkungen auf einen. Also man muss ganz klar sagen, dass man viel, viel weniger Platten verkauft. Also es ist wirklich, das Label hat uns vorgewarnt, das sind 30% von früher. Das ist einfach schon krass, wenn man sich das überlegt. Aber bei No Twist jetzt ging's, muss man auch sagen. Also es kommt, glaube ich, auch so ein bisschen auf die Hörerschaft und praktisch der Bezug Band-Hörerschaft an natürlich. Hm. Aber letztendlich finde ich schon, klar, also gibt es irgendwie so eine Art Verantwortungsbewusstsein als Käufer, auch in der Richtung, ja, also wie bei allen anderen Sachen irgendwie, die man sonst so kauft.
Nun gibt es diese Stammtischthese, dass gesagt wird, na gut, dann verdienen die Musiker doch jetzt mit den Konzerten Geld. Stimmt das so?
Ja, das stimmt eben überhaupt nicht. Also es ist, das wurde lange Zeit angenommen und die Konzertkarten bei größeren Bands schießen auch in die Höhe, aber ich finde es eher, es ist eben, ja, wie immer, die Großen verdienen vielleicht mehr teilweise, aber zum Beispiel für junge Bands ist es viel, viel schwieriger geworden. Die müssen einfach letztendlich umsonst spielen jetzt. Also es gibt auch so eine Art Überangebot überhaupt. Das merken wir auch, wenn wir praktisch sagen, wir gehen auf Tour. Die Veranstalter können sich es im Endeffekt aussuchen. Und für Bands, die keiner kennt, die kriegen dann eben einfach teilweise nichts. Ja. Also das ist schon schwierig, glaube ich.
Und Stichwort Internet, es gibt alle 2-3 Jahre eine neue Plattform, bei der man als Band unbedingt ein Profil haben muss. Vor ein paar Jahren war das MySpace, jetzt ist es Facebook. Ich habe gelesen, More Music, euer Label, hat euch dazu gezwungen, bei Facebook mitzumachen. Woher die Scheu?
Ich wollte es eigentlich aus politischen Gründen nicht machen, tatsächlich. Also ich habe mich auch bei MySpace lange Zeit gesperrt. Da hat das Label dann einfach die Seite angelegt und danach irgendwann allen Künstlern gesagt, könntet ihr bitte eure Seiten übernehmen? So und bei Facebook wurde ich jetzt einfach zu der Platte sozusagen verdonnert, das zu machen. Und ich muss tatsächlich sagen, ich finde schon einen gewissen Gefallen daran. Ja, ich sehe den Vorteil. Ich sehe aber natürlich auch auf jeden Fall die Problematik mit Daten, die, was weiß ich, wer alles abgreift oder die einfach da sind und die sich viele Leute, also wo einfach nicht klar ist, was damit passiert irgendwie. Es gibt keinen Einblick bei Facebook, was die damit machen.
Aber jetzt habt ihr 1300 Freunde, die immer alles verfolgen, was ihr so macht. Ist auch ein Vorteil.
Es ist Wahnsinn. Ich habe gestern drauf geschrieben, dass wir das Konzert in Cergy ist ausgefallen. Wir spielen in Paris stattdessen. Und es ist wirklich 28 Sekunden später antwortet eine Frau, die in dem Club arbeitet und sagt, ja, super, und wir freuen uns auch total, dass ihr kommt. Und da denke ich mir echt, das ist schon krass. Irgendwie auch toll dann auch wieder.
Verrückte moderne Welt.
Ja.
Letzte Frage, wir haben es eingangs schon angesprochen, ihr seid quasi als Familie unterwegs, könnte man sagen. Wie muss man sich das Tourleben dann vorstellen? Ist es wie ein großer Familienurlaub?
Ja, anstrengender Familienurlaub, würde ich sagen, weil wir natürlich auch irgendwie arbeiten müssen und unsere Tochter trotzdem um 7 Uhr aufsteht. Wir haben einen Babysitter dabei, das läuft total prima. Toi, toi, toi. Aber das läuft echt gut. Aber es ist klar, es ist total anstrengend auch, also muss man auch sagen. Aber schön. Also Ich finde es super, dass wir es machen, weil ich war davor nicht so ganz sicher, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Aber bis jetzt geht's ganz gut.
Darf die kleine Tochter dann auch die Konzerte von der Mama mit angucken oder muss sie dann vorher ins Bett?
Nee, die schläft jetzt schon. Also das wär ehrlich gesagt meine Horrorvorstellung. Ich habe mich sehr genau mir das immer so vorher angeschaut, bevor wir ein Kind bekommen haben. Und es war so bei Low zum Beispiel, da ist das Kind um 2 Uhr nachts noch irgendwie mit der Babysitterin da irgendwo rumgeschwirrt irgendwie so. Und da habe ich schon gedacht, oh. Also die sahen auch echt krass aus, die beiden. Die hatten dann so riesen Ringe unter den Augen und so. Aber mal sehen, wie wir nach einer Woche ausschauen.
Valerie Trebeljahr und Markus von Lalipuna waren bei uns im Studio. Momentan sind Lalipuna auf Tour. Die Tourdaten finden Sie wie immer auf unserer Homepage. Und ich wünsche euch noch gutes Gelingen. Schön, dass ihr da wart. Viel Spaß noch weiterhin.
Danke.
Dankeschön.
Detektor FM. Zurück zum Thema.